Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Was ist ein Oligarch? Immer bloß ein korrupter Russe? Ich bin keiner, also kein Oligarch. Als ich mich einmal in Marokko in Bettlerhaltung an einen Straßenrand hockte, um zu sehen, was passieren würde, musste ich nicht lange warten, bis mir ein älterer Marokkaner eine Münze in die offene Hand warf. Für einen verrückten Touristen hat er mich vielleicht gehalten, aber bestimmt nicht für einen Oligarchen. Wussten Sie, wer in Deutschland die vermögendste Person ist? Auf der Liste der reichsten Menschen der Welt steht an 28. Position Dieter Schwarz. Dem Mann gehören das Lidl- und Kaufland-Imperium. Es gibt keine Filmaufnahmen von dem Unternehmer und kaum Fotos. Das geschätzte Vermögen von Dieter Schwarz beträgt 42,1 Milliarden Euro. Nach den nächsten 5 Positionen in den USA, in China, in Frankreich, Hongkong und wieder in China findet sich schon der nächste Deutsche, Klaus Michael Kühne. Mit dem haben Bremer ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Auf gut 36 Milliarden Euro wird sein Vermögen geschätzt. In Bremen ließ er für sein traditionsreiches Speditionsunternehmen ein altes Verwaltungsgebäude abreißen und ein gewaltigeres hochziehen. Erfolgreich und arm in arm mit dem eher links gestrickten Bremer Senat verhinderte der alte Kühne die Errichtung eines Mahnmals an seinem Neubau. Bremer Bürger setzten dennoch durch, dass künftig schräg unterhalb der Kühne und Nagel Verwaltung Spaziergänger auf der Weserpromenade durch ein Fenster in ein leergeräumtes Wohnzimmer blicken werden. Dabei werden sie erfahren, dass während der Nazizeit aus solchen Wohnungen aller Inhalt unter anderem und vor allem von der Kühne und Nagel Spedition abgeholt wurde, nachdem zuvor ihre jüdischen Bewohner in Konzentrationslager verfrachtet wurden, übrigens hauptsächlich von der Deutschen Reichsbahn, die sich dafür pro Jude und gefahrenen Kilometer Geldbeträge auszahlen ließ. Damit bin ich bei der Frage, was ist ein Oligarch? Was ist Oligarchie? Das Wort ist griechisch und steht für Herrschaft weniger. Bis ich anfing, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen, wusste ich auch nicht, dass es ein ehernes Gesetz der Oligarchie gibt. Ehern, das steht in gehobenem Deutsch für aus Erz im Sinne von hart, ewig während, ausnahmslos. Und als das eherne Gesetz der Oligarchie bezeichnet man die zwischen 1907 und 1911 vom deutsch-italienischen Soziologen Roberto Michels vorgelegten Thesen zur Demokratieentwicklung. Parteien, aber auch Großgruppen bilden aus Effizienzgründen immer eine bürokratische Organisation heraus, deren Spitzen sich zu einer korrupten, oligarchischen Machtelite entwickeln. 1911 veröffentlichte Michels sein Hauptwerk zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. In dieser Fallstudie der deutschen Arbeiterbewegung, der künstlerischen Strömungen und des Lebensgefühls der letzten 2 Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, dann auch insbesondere der SPD, untersuchte er die Entwicklung von Entscheidungsstrukturen. Dabei betrachtete er sowohl formale Bürokratie als auch informelle Machtstrukturen. Seine zentralen Thesen besagen, dass Führungsgruppen in Organisationen zunehmend an eigenen Interessen und persönlichem Nutzen, insbesondere sichergestellt durch den Erhalt der Organisation, interessiert sind. Die einstigen Ziele der Gruppe, an deren Spitze sie stehen, treten so in den Hintergrund. Führungsgruppen versuchen demnach, die soziale Basis, die Massen, zu lenken, selbst dann, wenn die herrschende Ideologie dieser Gruppierungen das Gegenteil anstrebt. Michels Theoriefragment hat eine nunmehr schon über ein Jahrhundert währende Forschung inspiriert. Seit Ende der 1990er Jahre stehen Michels Thesen im Zentrum der sozialwissenschaftlichen Forschung und werden in so unterschiedlichen Forschungsfeldern wie der Radikalisierung von Kirchen, der Institutionalisierung der neuen sozialen Bewegungen oder der Organisation Wikipedias diskutiert. Ja, Sie haben richtig gehört, auch von Wikipedia, dem Online-Lexikon, dem ich auch viele Informationen für diesen Podcast verdanke. Unabhängiges und freies Wissen blieb auch letztes Jahr für viele Menschen von großer Bedeutung. Mit 345.493 Einzelspenden wurde dafür ein Zeichen gesetzt. Es kamen 9,2 Millionen Euro für Wikimedia zusammen, der Organisation, bei der auch ich spendendes Mitglied bin. Nun gibt es Menschen, die es gar nicht gut finden, dass jeder so einfach das machen kann, was früher einer Klasse vorbehalten war, der sogenannten Intelligenz. Solche verkopften Bürger sprechen Wikipedia das Recht ab, sich mit einem von Wissenschaftlern lektorierten Lexikon zu vergleichen. Das wäre ja noch schöner, wenn das Wissen der Welt nicht mehr Zugangsbeschränkungen, Exklusivrechten und Eigentumsvorstellungen vorbehalten bliebe. Dann gibt es aber auch Menschen, die längst im Auftrag von Profitjägern das Potenzial von Wikipedia erkannt haben, zum Beispiel Suchmaschinen und Sprachassistenten. Siri von Apple zum Beispiel oder Alexa von Amazon nutzen schon lange Wikipedia kostenlos und machen Kohle damit. Das nun war den Machern von Wikimedia schon länger ein Dorn im Auge. Deshalb gründeten sie eine Stiftung, die als Unternehmen Verträge über die kommerzielle Nutzung zum Beispiel von Wikimedia-Daten abschließen kann. Das klingt dann auf deren Website so. Die Wikimedia Enterprise API ist ein neuer Dienst, der sich auf kommerzielle Wiederverwender von Wikimedia-Inhalten in großem Umfang konzentriert. Es wird einen neuen Finanzierungsstrom für die Wikimedia-Bewegung bieten, größere Zuverlässigkeit für gewerbliche Wiederverwender und größere Reichweite für Wikimedia-Inhalte. Greifen Sie mit einer einheitlichen Struktur und garantierter Verfügbarkeit auf eine der größten öffentlichen Datenquellen im Internet zu. Profitieren Sie von offen lizenzierten, lizenzfreien Daten. Hallo, das sind unter anderem meine Daten und als Wikimedia-Mitglied hat mich niemand gefragt, ob ich damit einverstanden bin. Viel größer aber ist meine Sorge, dass bei diesem Versuch, jetzt von Kleinspendern auf Großspender umzusteigen, das passieren wird, was bisher alles im Internet kaputt gemacht hat, was einst als autonome Kommunikation für alle gedacht war. Wikimedia Enterprise ist als Firma in der US-amerikanischen Steueroase Delaware registriert. Die Wochenzeitung Der Freitag berichtete, über eine technische Schnittstelle, gehostet bei AWS Amazon, erhalten Kunden wie Google, Apple und Facebook die Möglichkeit, schneller, aktueller und zuverlässiger große Datenmengen aus Wikimedia-Projekten in ihre werbefinanzierten Dienste einzubinden. Wer wird wie kontrollieren, ob und wie oft die neuen Großkunden Wikimedia-Daten selber bearbeiten oder erfinden, um noch mehr Geld zu verdienen? Damit bin ich erneut bei der Frage, was ist ein Oligarch? Eben nicht bloß ein korrupter Russe. Auf der Liste der reichsten Menschen der Welt kommt ein Russe erst an 61. Position vor. Unter den ersten 5 auf der Liste befinden sich 4 Amerikaner. Und der reichste Mensch der Welt mit knapp 245 Milliarden Euro heißt Elon Musk. Das ist der, der kürzlich mit einer Rakete die ersten 3 Weltraumtouristen ins All reisen ließ. Für den Trip zahlte jeder 50 Millionen US-Dollar an ihn. Und Elon Musk ist der, der im deutschen Osten jene Fabrik fertigstellen lässt, für deren Bau es zwar noch keine Genehmigung durch lokale deutsche Behörden gibt, die aber schon bald seine Tesla-Autos produzieren soll. Und Elon Musk ist der, der soeben angekündigt hat, für 41,4 Milliarden Dollar den Nachrichtendienst Twitter zu kaufen. Der Tesla-Chef hat mehr als 80 Millionen Follower bei Twitter. Elon Musk ist aber nicht nur eifriger Twitter-Nutzer, sondern auch größter Einzelaktionär bei dem Unternehmen. Das allerdings schon länger als bekannt. Seine Zukäufe hat der Multimilliardär wohl später offengelegt, als es das US-Wertpapiergesetz erlaubt. Kläger beschuldigen Musk, sein Twitter-Investment nicht innerhalb der gesetzlichen Meldefrist öffentlich gemacht zu haben. Dadurch sei eine Börsenreaktion hinausgezögert und der Aktienkurs künstlich niedrig gehalten worden, während er seinen Anteil weiter ausbaute. Elon Musk wird sich mit den Klägern schon einigen. Und die Moral von der Geschichte: traue unseren Medien nicht, weil die bloß vom Einfrieren russischen Oligarchenvermögens berichten.